Hallo, willkommen in Ilkas Welt. In diesem Podcast lade ich spannende Talkgäste ein, um über die Herausforderungen der Zeit zu sprechen und wie wir sie mit Leichtigkeit meistern können. Viel Spaß! Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ilkas Welt. Wir haben heute einen spannenden Gast zu Gast. Jemanden, mit dem ich beruflich zusammenarbeite und der uns richtig viel über die Schlagerbranche verraten kann. Ich begrüße Andreas Rosmiarek, Chef, Labelchef von Fiesta Records. Herzlich willkommen, Andreas. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank, liebe Ilka. Auch dir einen schönen Tag und ich freue mich sehr, dass ich im Podcast als Gast dabei sein darf.
Ja, und wir haben ja wirklich schon viele Schnittstellen im Podcast gehabt. Loella war bei mir schon zu Gast, dann war Carina Klüber schon zu Gast und jetzt habe ich dich zu Gast. So schließt sich der Kreis und wir kennen uns am längsten. Also alle Namen, die ich jetzt genannt habe, die habe ich erst die letzten Jahre kennengelernt. Denn du hattest vor Fiesta Records ja eine Agentur Beverly und ich glaube, da bist du auch noch aktiv, aber das kannst du uns gleich näher verraten. Was hast du damals gemacht? Wie kamst du in diese Künstlerbranche?
Ja, in die Künstlerbranche durfte ich eigentlich schon ganz, ganz früh eintauchen, Ende der 80er Jahre. Ich habe früher selber Musik gemacht, Live-Musik in verschiedenen Bands, durch unterschiedlichste Genres. Und da hat mir dann auch der kaufmännische Part sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe also dann die Bands an Veranstalter vermittelt, verkauft. Ja, und das ist immer größer geworden. Andere Bands haben angefragt, so habe ich dann 1988 die Künstleragentur Beverly gegründet und da waren wir sehr aktiv über Jahrzehnte und irgendwann hat es dann gewechselt in den Musikbereich oder in den Musiklabelbereich, hing damit zusammen, dass die Musik Ende der 2000er immer digitaler wurde und wir wirklich Probleme hatten, für viele Künstler Plattenverträge mit den großen Majors, mit den sogenannten Major Companies abzuschließen. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss auch meinen Künstlern eine Plattform bieten, Musik digital zu vermarkten. Das habe ich gemacht und das hat dann so viel Spaß gemacht, dass mittlerweile der Fokus ganz klar auf dem Bereich des Musiklabels und auf der Plattenfirma liegt und ich zum Managen und zum Booken der Künstler kaum mehr Zeit habe.
Das ist doch gut. Wenn man kaum mehr Zeit hat, dann heißt es, dass genug zu tun ist. Du hast gerade eben eher von Musik gesprochen und Label. Ich habe einstiegsweise von Schlager gesprochen. Ihr macht nicht nur Schlager. Was macht ihr alles?
Wir veröffentlichen sehr viel Musik quer durch alle Genres, wobei die deutschsprachige Musik wirklich einen Schwerpunkt darstellt. Das ist im Überbegriff Schlager, aber natürlich auch Deutschpop, Popschlager, Partyschlager. Es gibt da ja ganz, ganz viele Abstufungen, die aber immer wieder ein ähnliches Feld bedienen.
Ja, und ich weiß noch, wie ich dich 2023 angerufen habe. Es war der Sommer und ich suchte Produzent, ich suchte so das ganze Team. Und du warst gleich so offen, weil du mich ja auch noch kanntest aus der Beverly-Zeit und hast mir sofort Tipps gegeben, hast mir den Kontakt zu Markus Norwin Rummel verschafft. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Wie ist so der normale Prozess? Also wir kannten uns ja schon vorher aus der Vergangenheit. Wenn jetzt so ein Künstler starten will, kommt von einer Musicalschule oder so, wie wird der auf euch aufmerksam? Wie laufen dann die nächsten Schritte ab, bis zur fertigen CD oder Single Release?
Ja, bei uns war es natürlich über den persönlichen Kontakt was anderes und viel, viel leichter als bei anderen. Wenn ein Künstler neu im Geschäft ist, dann wird er eigentlich auf uns aufmerksam durch die Aktivitäten, die wir machen, durch Chartplatzierungen, durch andere Produktionen, die über Fiesta Records veröffentlicht werden. Das ist dann natürlich so, dass wir direkt Bewerbungen kriegen per E-Mail, per Telefon und dann auch versuchen, den Künstlern mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und die entsprechend weiterzubringen auf ihrem musikalischen Weg und bei ihrer musikalischen Karriere.
Mit welchen Künstlern habt ihr denn schon zusammengearbeitet oder arbeitet ihr aktuell? Also ein paar Namen habe ich ja schon genannt. Wen gibt es da? Vielleicht der gar nicht mehr bei euch ist, aber wo man auf jeden Fall sagt, den kennt man.
Ja, wir haben mit ganz vielen Künstlern gearbeitet. Ob das Achim Petri ist, der Sohn von Wolfgang Petri, Rosanna Rocci, die schon seit Jahrzehnten im Schlagergeschäft ist. In der Vergangenheit viele Mallorca-Künstler, Buddy mit Ab in den Süden. Und. Also ich könnte jetzt hier stundenlang Namen aufzählen, weil wir in den letzten Jahrzehnten mit ganz vielen Künstlern gearbeitet haben und ja auch derzeit mit einigen renommierten Künstlern zusammenarbeiten, aber vor allen Dingen auch versuchen, den Nachwuchs zu fördern und an den Start zu bringen.
Und deine ganze Expertise, die hast du ja auch in einem Buch mitverarbeitet und das gibt's auch als Hörbuch. Vielleicht magst du da mal kurz auch Werbung in eigener Sache machen. Worum geht's in dem Buch? Was ist auch dein Anspruch, was du mit dem Buch erreichen möchtest?
Ja, ich habe vor mittlerweile 3, 3,5 Jahren ein Buch veröffentlicht, Musikmillionär, reich durch Musik. Es ist eigentlich ein Sachbuch. Ich habe meine eigene Historie und eigene Geschichte erzählt, wie ich zur Musik gekommen bin und mit der Musik Geld verdient habe und noch immer verdiene. Es ist aber eigentlich mehr ein Ratgeber und ein Sachbuch für Künstler und ist gerade an Künstler adressiert, die sich noch nicht so gut im Markt auskennen, um denen halt darzustellen und nahezubringen, welche Instrumente sie brauchen, um in der Musikwelt zu bestehen, welche Schritte sie machen, um Songs erfolgreich zu platzieren. Und ich bin drauf gekommen, weil ich natürlich am Telefon oder per E-Mail immer wieder dieselben Fragen gestellt bekommen habe, wie vermarkte ich meine Musik erfolgreich? Und damit ich das dann nicht immer 300 Mal am Tag runterspulen muss, habe ich ein Buch geschrieben, was jetzt auch 380 Seiten umfasst. Man muss allerdings dazu sagen, es ist wirklich so als Basic für alle Künstler ganz, ganz wichtig, sollte man sich anhören oder auch mal durchlesen. Aber die Musikindustrie und die Musiklandschaft verändert sich eigentlich in ganz, ganz kurzen Zeitabständen. Also ich würde sagen monatlich durch KI-Tools, durch unterschiedliche Marketing-Tools. Als ich das Buch vor 3 Jahren geschrieben habe, da war TikTok noch nicht relevant. Da gab es noch kein ChatGPT. Und von daher müsste ich mich irgendwann mal wieder dran setzen, Neues zu schreiben, wenn ich die Zeit dazu finde.
Das finde ich sehr interessant. Danke, dass du auch gesagt hast, du müsstest nochmal neu schreiben, denn ich habe letzte Woche jemanden kennengelernt, der hat bei Universal gearbeitet. Ich glaube, er ist jetzt schon in Ruhestand und der hat genau über die Musikvermarktung Ende der 80er, Anfang der 90er eine Diplomarbeit geschrieben und merkt natürlich, dass das heute sich verändert hat. Und jetzt hat er eine junge Studentin gefunden, die diese ganze Arbeit nochmal aufarbeitet und in die heutige Zeit holt. Jetzt hast du ja wirklich auch, ich sag mal so, die fetten Jahre mitgemacht, wobei du warst ja jetzt kein klassisches CD-Label, was in den 90er Jahren mit CD-Verkauf Geld verdient hat. Du bist ja ins Digitale dann schon direkt eingestiegen, dann Anfang der 2000er oder später, als es dann kam mit dem Digitalen. Es verändert sich stetig, hast du gerade eben auch gesagt, und es wird ja nicht leichter. Wie siehst du die ganze Branche im Moment? Weil gerade durch Streaming kann man sich ja nicht mehr die Taschen voll machen, wie das vielleicht früher mit CD-Verkäufen war. Wie siehst du das Ganze? Es werden immer mehr Formate eingestampft, es wird eben nicht leichter. Also so habe ich zumindest das Gefühl.
Ja, es wird für neue Künstler, für sogenannte Newcomer immer schwieriger, weil im analogen Zeitalter die Hürden sehr, sehr viel höher lagen. Das heißt, man brauchte ein Tonstudio, die Produktionskosten waren sehr hoch, der Markt wurde dominiert von einigen wenigen Plattenfirmen, aber dadurch gab es halt auch weniger Produkt, was es dann galt, professionell zu vermarkten. Heute ist es so, dass mithilfe von Software, mithilfe von KI jeder Musik produzieren und veröffentlichen kann. Die Frage ist halt nur, auf welchem Qualitätsstandard. Auch da ist es so, dass sich Qualität meist durchsetzt, aber zuerst mal hat man ein Überangebot von Musikproduktionen und von daher wird es dann auch für die Entscheider der Branche, also für die Redakteure, viel, viel schwieriger zu entscheiden, welches Produkt, welchen Künstler nehme ich in meine Sendung oder in meinen Podcast oder in meine Streaming-Playlist und welchen nicht.
Ja, da muss ich aber auch nochmal ergänzen, gefühlt ist für Newcomer fast gar kein Platz. Und man liest auch immer bei den ganzen großen Formaten, Florian Silbereisen, Giovanni Zarella, oh, immer die gleichen. Also selbst die Fans kommentieren bei Facebook, in den sozialen Netzwerken, TikTok und Co. Wo sind denn mal neue? Und das ist nicht nur in der Musikbranche so, das ist auch bei Moderation, so beim Fernsehen, tendenziell wird immer auf das gleiche Pferd gesetzt. Warum gibt es da bis auf immer wieder sonntags mit der Parade, wo man sagt, hier, ihr kriegt eure Plattform ein paar Sekunden, warum gibt es da so wenig Möglichkeiten, Künstlerinnen und Künstler, die vielleicht gar nicht Newcomer sind, die dieses Jahr veröffentlicht haben, aber die vielleicht 3, 4, 5, 6 Jahre, so wie ich, am Markt sind, warum gibt es da so wenig Einstiegsmöglichkeiten? Warum gibt man denen nicht diese 10 Minuten, wo man sagt, 10 Minuten von 3 Stunden geben wir mal dem Nachwuchs jetzt nochmal eine Chance und haben 3 Künstler in den 10 Minuten, die wir präsentieren?
Ja, da muss ich dir recht geben, es ist sehr bedauerlich, dass die Künstler sehr, sehr wenig Chancen und sehr wenig Plattformen bekommen. Das hängt meines Erachtens nach auch damit zusammen, gerade im TV, was wirklich am schwierigsten ist für neue Künstler oder für unbekanntere Künstler, dass es viel, viel weniger Formate gibt als noch vor 10, 20 Jahren. Es werden kaum mehr neue Musiksendungen produziert fürs analoge Fernsehen. Und das führt natürlich auch dazu, dass die Macher unter enormem Druck stehen, auch unter enormem wirtschaftlichen Druck und Einschaltquoten nachweisen müssen, auch den Sendern gegenüber. Und da ist es so, dass, wenn ich einen bekannten Künstler habe wie Helene Fischer, Maite Kelly oder Roland Kaiser, mit höheren Einschaltquoten rechnen kann, als wenn ich jetzt einen unbekannten Künstler einsetze und sage, ich gebe denen die Plattform. Das ist bedauerlich, aber das ist derzeit leider Stand der Dinge.
Ja, ja, klar. Nur du hättest ja trotzdem diese ganzen bekannten Leute 2:50 oder so von den 3 Stunden. Ich rede ja nur über 10 Minuten. Man könnte ja wirklich messen, schalten die Leute dann ab in dem Moment, wo jemand Neues kommt, oder bleiben sie trotzdem dran? Aber gut, wir sitzen da ja beide in einem Boot und kämpfen dafür, dass wir jungen Nachwuchskünstlerinnen und Künstler eben da doch mal eine Plattform und eine Chance bekommen. Du warst vor wenigen Wochen Platz 1 Airplay Charts. Mit Rodensteiner heißen die, oder? Die Rodensteiner, ist das richtig?
Die Rodensteiner, ja. Das ist richtig. Die Rodensteiner waren Ende letzten Jahres auf Platz 1 in den Airplay-Charts.
Ja,
toller cool. Erfolg, auch für uns. Und wirklich eine große Überraschung, weil es eine Band ist, die es live schon seit vielen Jahren gibt und die auf Veranstaltungen, auf Volksfesten, auf Stadtfesten wirklich begeistert haben. Und die haben dann einen Song aufgenommen, der gerade im Radio ganz, ganz toll angekommen ist, auch von den Hörern sehr positiv aufgenommen wurde, und haben es dann damit tatsächlich auf Platz 1 der Airplay-Charts geschafft, was für einen neuen Künstler oder für eine neue Band sehr, sehr ungewöhnlich ist.
Dazu meine Frage, kann man einen Hit planen oder ist das jetzt einfach Glückssache gewesen? Das ist fast eine rhetorische Frage bei deinem Beispiel, weil du gesagt hast, das war eine große Überraschung.
Also man kann einen Hit nicht planen. Man kann die richtigen Leitplanken einziehen, man kann die richtigen Voraussetzungen und das richtige Umfeld schaffen. Das auf jeden Fall. Aber wie weit man dann nach vorne kommt, das ist wirklich immer eine individuelle Entscheidung. Das liegt an den Katalysatoren. Im ersten Bereich, also gerade eben im Bereich Radio, sind es dann die Musikredakteure der jeweiligen Sender, die sagen, ja, wir finden den Song gut, wir spielen den. Und in zweiter Linie dann natürlich die Hörer, die sagen, boah, wir finden den Song toll, wir möchten ihn nochmal hören, und sich dann an die Redaktion wenden und sich diese Songs auch wünschen.
Und was macht so einen Schlagerhit dann aus?
Für mich ist das Wichtigste bei einem Schlagerhit, dass der Refrain, also die Hookline, stimmt und man die auch als Hörer verinnerlicht, nachempfinden kann, im besten Falle auch nachsingen kann, und dass der Song einen dann emotional auch wirklich anspricht. Das war bei den Rodensteinern so, Wind im Haar, Bella Italia, das waren Summer Vibes, Summer Feelings, und das hat den Leuten halt gerade in dieser Spätsommerzeit so gut gefallen, dass er sehr, sehr großen Anklang gefunden hat.
Hast du eine Antwort auf die Frage, warum funktionieren manche Songs im Radio, aber nicht im Streaming?
Ja, weil wir im Radio und im Streaming ganz unterschiedliche Zielgruppen bedienen. Der durchschnittliche Radiohörer ist wesentlich älter, hat deswegen auch ganz andere Hörgewohnheiten, und im Formatradio ist es dann so, dass die Hörer die Musik eher nebenbei konsumieren, beim Bügeln, beim Autofahren, in ihrer Freizeit. Beim Streaming ist es so, dass eine wesentlich jüngere Zielgruppe angesprochen wird, und die stellen sich ihre Streaming-Playlisten selber zusammen, sind auf der Suche nach neuen Trends, nach neuen Songs oder konsumieren Playlisten, die wirklich auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Und welche Kennzahlen betrachtet ihr dann zuerst, wenn ein Song veröffentlicht wird? Was schaut ihr euch an als Label?
Es ist beides sehr wichtig. Also wir aus wirtschaftlichen Erwägungen natürlich immer zuerst die Streamings und auch die YouTube-Aufrufe, weil das der Teil der Musik ist, der dann wirklich vergütet wird und monetarisiert wird. Also wir reden von Monetarisierung, dass man dann über die Streams Geld verdient, dass auch der Künstler über die Streams Geld verdient, was natürlich sehr wichtig ist, um dann auch Folgeproduktionen überhaupt zu finanzieren. Im Radio ist es so, dass man einen sehr großen Bekanntheitsgrad erreichen kann, denn man erreicht natürlich im im Gegensatz zu Playlisten wirklich ganz, ganz viele Hörer auf einen Schlag. Je nach Reichweite des Senders sind es dann mehrere Zehntausend oder mehrere Hunderttausend Leute, die den Song hören, wenn er einmal im Radio eingesetzt wird.
Dann lass uns mal über Streaming sprechen. Hat Spotify den Schlager verändert? Ich habe irgendwo mal gelesen, dass die Schlager-Streaming-Zahlen gegenüber den anderen Zahlen im Pop-Bereich und so sehr gering sind.
Spotify und Co. haben den Schlager auf jeden Fall verändert. Das sind zwei verschiedene Fragen, auf die muss ich zwei verschiedene Antworten geben. Die Streaming-Zahlen im Schlager sind wirklich gering oder wesentlich geringer als im Rap, im Pop- oder im Black-Music-Bereich. Das hängt damit zusammen, dass die Konsumenten einfach älter sind. Also das Durchschnittsalter ist höher, deswegen sind viele von der Zielgruppe im Streaming nicht ganz so aktiv. Von der musikalischen Ausrichtung oder von der Art der Produktion hat Spotify den Schlager aber noch viel mehr verändert, weil wir ein trackbezogenes Hörerverhalten haben. Also es ist kaum mehr so, dass der Fan in den Plattenladen geht, in den Saturn Store oder zum Mediamarkt und kauft sich da ein Album, sondern er streamt die Songs und er streamt dann wirklich nur die Songs und konsumiert die Songs, die ihm gefallen. Das heißt, für einen Artist ist es ein riesiger finanzieller Aufwand, ein Album zu produzieren und zu veröffentlichen, welches dann wirklich gar nicht in voller Länge oder in voller in voller Breite gehört wird. Deswegen auch dieser rote Faden, der sich früher bei vielen Bands durch das Album gezogen hat, dass Songs aufeinander abgestimmt wurden, dass Stories erzählt wurden über ein ganzes Album hinweg. Das gibt's heute eigentlich gar nicht mehr oder kaum mehr. Einige Ausnahmen bieten wirklich sehr bekannte Künstler aus der guten alten Zeit, die dann wirklich Fans haben, die heutzutage noch nicht streamen. Die Realität sieht aber so aus, dass die Generation 30 plus meistens noch nicht mal einen CD-Player im Auto hat oder nicht mehr zu Hause hat und von daher die Alben gar nicht mehr abspielen kann. Also mittlerweile ist eine physische CD wirklich ein Fanartikel geworden.
Definitiv. Dennoch glaube ich, dass das immer noch so eine Wertigkeit widerspiegelt. Also deswegen habe ich mich ja auch dazu entschlossen, meine Songs nochmal auf eine CD und sogar eine Schallplatte zu packen. Klar, du hast den wirtschaftlichen Faktor angesprochen. Das ist am Ende ein Minusgeschäft in der Regel. Ja, so. Aber trotzdem, beispielsweise auch bei der Bücherei, ich bringe jetzt mal ein klassisches Beispiel, die CD ist immer ausgeliehen, also in der Zentralbibliothek in Hamburg, wo ich denke, ach, und dann haben sie mir sogar schon eine Mail geschrieben, Frau Grunewold, gute Nachrichten, ihre CD ist immer ausgeliehen. Da weiß ich, okay, es gibt noch die Leute, die wirklich eine komplette CD zu Hause hören. Und auch wenn ich bei den Radiostationen die zumindest dabei habe und sage, wollte die verlosen oder nicht, jeder Zweite hat so ein bisschen Anerkennung gegenüber diesem physischen Produkt. Würdest du jetzt wirklich im Jahre 2026, ich habe ja am 25 released und da gab es auch ganz viele Kolleginnen wie Anni Perker und so, die auch released haben, Anna-Maria Zivkov, würdest du jetzt 2026 sagen, so jetzt macht das keinen Sinn mehr, es sei denn, man ist Beatrice Egli oder man ist Helene Fischer und hat die vielleicht auch im Regal stehen?
Also ich vertrete die Auffassung nicht erst seit 2025 oder seit 2026, sondern schon die letzten 5 bis 6 Jahre. Man muss aber da wirklich unterscheiden aus rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten, sprich Verkaufserlös der CD, ist es wirtschaftlich unsinnig. Also man wird niemals das Geld über physische Verkäufe reinkriegen, ja, was man vorher in die Produktion, in die Pressung und ins Marketing investiert hat. Für die Kredibilität des Künstlers kann es aber trotzdem sinnig und auch sinnvoll sein, denn man kann natürlich auch auf Konzerten mit einem physischen Produkt Fans direkt begeistern. Wenn ein Künstler auf der Bühne steht und kommt da gut an, dann will der Fan nachher ein Autogramm haben und dann möchte er auch gerne eine CD haben, wobei dann manchmal die Musik auf der CD gar nicht so wichtig ist, wie das Produkt, was man in die Hand nehmen kann an sich. Also mit einem Booklet, wo schöne Fotos vom Künstler, von der Band oder wie auch immer drauf sind. Und das ist so nachhaltig. Und diesen Nachhaltigkeitsfaktor, den honorieren auch viele Musikredakteure, gerade im Funkbereich, die sagen, toll, das ist jetzt keine Eintagsfliege, sondern der Künstler setzt sich wirklich ernsthaft mit seiner Karriere auseinander, möchte investieren und möchte auch langfristig am Markt verbleiben und dort Erfolg haben.
Ja, vielen Dank, so sehe ich das auch. Wie viele Streams braucht denn so ein Newcomer, um wirtschaftlich interessant zu werden?
Damit es sich für ein Label oder für eine Plattenfirma rechnet, braucht man wirklich eine ganze Menge von Streams. Wir bemessen den Erfolg in monatlichen Hörern, gucken da auf die Plattformen in erster Linie Spotify, danach Amazon und iTunes. Rentabel wird ein Künstler für uns ab ca. 50.000 Streams. Vorher bringt man wirklich Geld mit, auch als Plattenfirma. Diese Hürde ist brutal hoch, ist aber bei anderen noch viel höher. Ich habe mit einem Künstler gesprochen, der sich vor einem Monat bei uns beworben hat und hat gesagt, er hat von Sony Ariola die Aussage bekommen, ja, wenn du 500.000 monatliche Hörer hast, dann darfst du dich bei uns nochmal bewerben.
Und das haben die wenigsten. Also ich glaube, selbst Sonja Liebing oder so haben nicht 500.000, oder?
Nein, das ist richtig. Ich weiß nicht, wie viel Sonja hat, aber auch da ist es so, dass viele bekannte Künstler wirklich nicht so viel Geld generieren, wie es draußen geglaubt wird. Es besteht ja auch die allgemeine Meinung vieler Fans, die sagen, wenn mein Künstler oder wenn ein Künstler, dessen Musik ich gut finde, öfters mal im Fernsehen zu sehen ist, im Radio zu hören ist oder ein paar Konzerte spielt, dass der wirklich Millionär ist. So ist es nicht, sondern es ist wirklich ein ganz, ganz hartes Bread-and-Butter-Geschäft und die Einnahmen im Musikbereich sind nicht zu vergleichen mit den Einnahmen im Sport zum Beispiel. Gerade wenn wir im Fußball anschauen, da wird selbst in der zweiten und dritten Liga wesentlich mehr Geld verdient als in der zweiten und dritten Liga des Musikbereichs oder des Schlagers.
Ja, wie kommt denn ein Schlager ins Radio? Ihr schafft das.
Ja, wir schaffen das, weil wir einfach wissen, wie der Markt funktioniert. Wir schaffen es auch nicht bei jedem Produkt. Also damit ein Schlager im Radio gespielt wird, muss man natürlich erstmal gewisse Parameter und Grundsätze erfüllen. Das heißt, man braucht einen guten Song, der von einem Songwriter und Texter geschrieben wird und der muss ins Ohr gehen, der muss eingängig sein. Dann braucht man einen guten Produzenten, der wirklich auch die Qualitätsstandards des Radios, des Radiosenders erfüllen kann, sodass man den überhaupt spielen lassen kann. Dann muss man ihn den Radiosendern vorstellen und das macht man über eine Plattform, MPN Music Promotional Networks, wo wirklich alle großen Radiosender angeschlossen sind und können sich dann sowohl den Song als auch die Künstlerbio und Infos zum Produkt runterladen und den dann problemlos einsetzen. Und danach, sozusagen als Kür, gibt es dann die Rundfunkpromotion oder den Rundfunkpromoter, der dann nochmal persönliche Kontakte zu den Sendern und zu den Musikredakteuren hat und das Produkt dann nochmal individuell vorstellt.
Ja, und wenn man es dann geschafft hat, dann ist man in den sogenannten Airplay-Charts, also wenn man genug auf verschiedensten Sendern, die Airplay-relevant sind, gespielt wird. Welche Bedeutung haben diese sogenannten Airplay-Charts?
Die Airplay-Charts dienen als Messung, welche Songs oder welche deutschsprachigen Songs am meisten gespielt werden. Und das lässt natürlich Rückschlüsse darauf zu, wie hoch der Bekanntheitsgrad des Künstlers ist. Also je mehr Einsätze im Radio bei den großen Sendern, umso mehr hört der Kunde, der Konsument diesen Song und umso bekannter wird der Künstler.
Hat sich das auch die letzten Jahre verändert, die Bedeutung von Airplay-Charts? Oder würdest du sagen, 23 ist es genauso gewesen wie 26?
Die Bedeutung der Airplay-Charts ist ziemlich konstant, weil wir spiegeln eine andere Zielgruppe wieder als im Streaming- oder im Download-Bereich. Und diese Zielgruppe hat sich nicht großartig verändert. Also man sieht über die Airplay-Charts eine sehr, sehr große Breite an Menschen, die Musik hören und damit auch zur Kenntnis nehmen und natürlich auch auf neue Künstler, gerade auf neue Künstler aufmerksam werden. Das finde ich ganz toll und für mich persönlich sind die Airplay-Charts wichtiger als beispielsweise die offiziellen GfK-Charts, weil da ja nur die Musikeinnahmen gemessen werden können und da ist es so, dass ein Stream beispielsweise 0,3 Cent zählt, ein Download aber einen Euro und ein physisches Produkt, also eine Single, die es gar nicht mehr gibt, die faktisch physisch nicht mehr hergestellt wird, 7, 8 Euro und das verzerrt natürlich den ganzen Markt, zumal auch die GfK-Charts gar nicht mehr die Transparenz und die Reichweite haben, die sie früher mal hatten.
Ja, lass uns jetzt im letzten Block vom Podcast nochmal über den Künstleraufbau sprechen, weil vielleicht auch der ein oder andere zuhört, der dein Buch gelesen hat oder am Anfang seiner Karriere steht und genau die wichtigsten Tipps mitnehmen möchte. Welche Fehler machen Newcomer denn am häufigsten?
Dass sie den Markt nicht kennen, also sich vorher nicht mit den Marktgegebenheiten und Kriterien Auseinandersetzungen, die es braucht, um wirklich ein Produkt oder um einen Song, eine Produktion erfolgreich zu vermarkten, also mit ganz falschen Voraussetzungen daran gehen und eine falsche Selbsteinschätzung haben. Also wenn jemand in der Badewanne trällert und dann sagt, meine Mama findet mich aber ganz, ganz toll, dann heißt das noch lange nicht, dass ich im Markt bestehen kann.
Jetzt ist das eine die Stimme. Klar, die muss stimmen zum Produkt. Jetzt gibt es aber auch die Persönlichkeit und das Marketing. Was ist da wie wichtig?
Alle drei Faktoren sind sehr, sehr wichtig. Die Stimme steht natürlich für uns immer an erster Stelle, weil es das ist, was man hört und was den Song ausmacht. Direkt danach kommt dann aber auch wirklich die Persönlichkeit des Künstlers, also der Wiedererkennungswert und der Künstler als Marke, denn ansonsten ist er austauschbar. Gute Stimmen gibt's, aber ja, wenn der Mensch dahinter nicht passt oder keine Sympathiewerte vermittelt, keine Ausstrahlung hat, dann wird es auf Dauer auch kein Erfolg. Und an dritter Stelle ist Marketing, denn wenn ich dann keine Werbung mache oder keine Werbung habe für mich als Künstler oder für mein Produkt, dann wird es auch nicht hörbar und es wird auch nicht konsumiert. Von daher alle drei Faktoren ganz wichtig.
Was unterscheidet erfolgreiche Künstlerinnen und Künstler denn von denjenigen, die einfach wieder weg sind von der Bühne?
Erfolgreiche Künstler haben Spaß an der Arbeit, also zumindest die meisten, haben sehr, sehr viel Durchhaltevermögen und ja, überzeugen auch über ihre Songs, über ihre Produkte. Sie schaffen es dann wirklich, sich eine sogenannte Fanbase, also eine große Anzahl an Fans aufzubauen. Und das macht dann ja wirklich den Künstler aus, wenn man ein Konzert spielt, dass das auch gut besucht ist. Wenn man von einem Veranstalter gebucht wird, dass die Leute auch dahin kommen und den Künstler sehen und hören möchten.
Die Branche hat sich verändert, du hast es eingangs gesagt. Früher gab es eben die großen Deals, auch vielleicht die großen Budgets. Das hat sich im Zeitalter des Streamings natürlich verändert. Und die Künstlerinnen und Künstler bringen heute sehr viel selbst mit, auch an Geld, was investiert werden muss. Was würdest du sagen, was kostet denn eine professionelle Single-Veröffentlichung wirklich? Entweder nur die CD oder du sagst mal so das ganze Package mit Video, mit MPN. Was sollte man da mitbringen, damit man professionell an den Markt gehen kann?
Also um im Kleinen anzufangen, um professionell eine Single zu veröffentlichen, sind das Gesamtkosten für Produktion, für Video und für Marketing von mindestens 5.000 Euro, immer ein bisschen abhängig davon, welcher Produzent, welche Videofirma und wie umfangreich das Marketing ist. Aber ich würde mal sagen, 5.000 bis 7.000 Euro muss man rechnen. Und dann ist es natürlich so, dass es nicht bei der einen Single bleiben kann. Denn um nachhaltig Erfolg und Bekanntheitsgrad aufzubauen, da sollte man schon 3 Singles pro Jahr veröffentlichen. Und man sollte auch ein Zeitfenster mitbringen von 2-3 Jahren, um überhaupt absehen zu können, was habe ich in der Vergangenheit erreicht und was möchte ich dann noch erreichen.
Du hast gerade noch was ganz Wichtiges gesagt. So 3 Singles pro Jahr ist eine gute Benchmark, damit man sich entwickeln kann und Bekanntheit aufbauen kann. Wie lange dauert sowas denn von Tonstudio bis zu Release und wie viele Menschen arbeiten dann in diesem ganzen Prozess mit?
Vom Tonstudio bis zum Release ist es natürlich immer davon abhängig, wie schnell die Kollegen arbeiten, wie schnell die Songwriter die entsprechende Idee haben, wie schnell der Produzent ist. Aber ich würde mal sagen, wenn das alles gut durchgetaktet ist und wenn man weiß, was man singen möchte und man hat ein gutes Marketing-Team, dann kann man von der Idee bis zur Single-Veröffentlichung knapp 3 Monate rechnen. Also in dem Zeitrahmen ist es möglich, eine Single zu machen, beim Album natürlich entsprechend wesentlich länger, wenn wir da von 10 bis 12 Tracks ausgehen. Aber das ist so die Basis. Wenn wir ein fertiges Produkt kriegen als Plattenfirma, das heißt, wir kriegen die Produktion, wir kriegen Fotos oder ein Coverbild oder ein fertiges CD-Cover und ein Video, dann brauchen alleine wir schon 3 Wochen, die Single zu veröffentlichen. Nicht, weil wir so langsam arbeiten, sondern weil wir den Song einpflegen müssen, weil in allen digitalen Shops verfügbar sein muss. Die Songs müssen dann den Redaktionen über sogenannte Pitching-Verfahren angeboten werden und es braucht halt alles eine gewisse Zeit.
Das ist ja was die Öffentlichkeit nicht so richtig mitkriegt. Die sieht immer das fertige Produkt. Gibt es darüber hinaus noch irgendwelche Tätigkeiten, die ihr umsetzt, wo man sagen kann, das kriegt die Öffentlichkeit gar nicht mit, so im Hintergrund?
Also die Öffentlichkeit wird ja dann konfrontiert bloß mit dem fertigen Produkt, aber die Öffentlichkeit kriegt nicht mit, wie viel Vorarbeit es braucht seitens des Künstlers, der ja schon viel, viel früher anfängt mit Stimmausbildung, mit Gesangscoaching, sich Gedanken macht über seine Bühnenoutfits, dann der Song-Entstehungsprozess, wo dann wirklich von der Idee bis zum fertigen Song ja gebrainstormt wird, vom Produktionsprozess, vom Dreh des Videos, vom Schnitt. Also das sind alles Sachen, die sieht der Fan und der Konsument nicht, sondern der kriegt das Produkt vorgesetzt und sagt dann entweder, ich find's gut oder ich find's nicht gut.
Gut, man ist also Newcomer, man hat seine erste Single am Start. Wir warten mal so 3-4 Monate ab, wie sich das Ganze entwickelt. So, und dann gibt's die ersten Ausschüttungen ein halbes Jahr später. Wie teilt sich das auf? Was kriegt wirklich der Künstler oder die Künstlerin? Grob gesprochen, vielleicht prozentual.
Ja, prozentual ist es so, dass es sich eigentlich für den Künstler von der prozentualen Aufteilung wesentlich verbessert hat. Vor 10 Jahren war es im major dominierten Musiklandschaft so, dass man ungefähr von einem 80-20-Share ausgehen konnte. Das heißt, die Plattenfirma hat 80% behalten und 20% an Künstler und Produzenten ausgeschüttet. Dabei muss man berücksichtigen, dass damals natürlich auch die Herstellung des physischen Produktes, also der CD oder der Vinyl, wesentlich teurer war, weil die auch hergestellt werden mussten, in die Plattengeschäfte ausgeliefert werden mussten. Heute ist so der gängige Share 50-50, also 50% die Plattenfirma und 50% für Künstler und Produzent, die sich dann je nachdem, wie hoch der Invest ist, diese Einnahmen aufteilen oder aufteilen können. Und ja, also von jedem Euro, der verdient wird, gehen 50%, also 50 Cent an Künstler und Produzenten und 50% an das Label. Das ist zumindest bei uns so. Ich weiß aber, dass viele Kollegen es ähnlich handhaben. Man muss auf der anderen Seite aber sehen, dass die Höhe der Ausschüttung wesentlich geringer ist als noch vor 10 oder 20 Jahren. Also wenn man fair und realistisch mit den neuen Künstlern spricht, dann muss man ihnen sagen, ey, das Geld, was du in eine Videoproduktion, in eine CD-Produktion oder in eine Musikproduktion steckst, das wirst du mit 99%iger Wahrscheinlichkeit nicht an Lizenzen ausgezahlt bekommen, sondern eine Single, das ist ein Invest wirklich in den Künstler, in die musikalische Zukunft. Und wenn du als Künstler Erfolg hast mit deinen Songs, wenn die regelmäßig im Radio laufen, wenn du im Fernsehen auftreten darfst, dann hörst du deinen Marktwert und dann wird live das Geld verdient, was man im Prinzip an Streams und an Lizenzen gar nicht mehr einnehmen kann.
Wo seht ihr denn Herausforderungen im deutschen Schlager aktuell?
Ja, eine große Herausforderung ist es, den Schlager sichtbarer zu machen. Ich denke, da arbeiten wir alle dran oder alle Menschen, die mit Musik zu tun haben, probieren natürlich wieder neue Slots aufzubauen. Im Augenblick ist es sehr bedauerlich, dass gerade viele TV-Formate wegfallen und weggefallen sind. Auch im Rundfunk ist es so, dass sich die öffentlich-rechtlichen Sender immer mehr aus diesem Bereich des Schlagers oder auch der deutschsprachigen Musik rausziehen und das Feld da wirklich privaten Anbietern überlassen, die das auch ganz, ganz toll machen. Ich finde nur, es hat nicht viel mit diesem öffentlichen Auftrag zu tun. Wir zahlen alle GEZ-Gebühren und die Franzosen haben es viel, viel besser gemacht. Die sagen, 40% der Musik oder 50% der Musik, die eingesetzt wird, die sollte französisch sein und der Rest kann international sein. Wir haben hier einen Marktanteil von 2,4% in den Medien, was den Schlager anbelangt. Und das ist schon sehr, sehr bedauerlich und da muss einfach die Kulturförderung und die Politik auch mit dran. Und ich würde mich freuen, wenn die zukünftig wesentlich mehr machen würden und es nicht bloß der Privatwirtschaft überlassen.
Ja, vielleicht auch für andere Musikbranchen oder Musikbereiche, ne? Weil mittlerweile ist ja so, dass in den Schlagersendungen auch die ganzen Popsänger auftreten, weil es einfach so Formate wie in den 90er Jahren Top of the Pops oder The Dome, das gibt's ja alles nicht mehr. Insofern müssen wir uns alle diesen kleinen Kuchen irgendwie teilen. Die Schlagerbranche lädt dann noch die Popbranche ein, vielleicht auch noch ein bisschen Rap, und weil einfach zu wenig Plattform geboten werden. Andreas, ich würde gerne abschließend noch eine Frage von dir beantwortet bekommen, die auch so ein bisschen in die Zukunft blickt. Wird die KI die Schlagerbranche verändern? Wie siehst du das?
Also die KI wird die Schlagerbranche definitiv verändern oder verändert sie schon. Die Frage ist, wie man KI sinnvoll und nutzbringend einsetzt. Also wir wissen, dass heute schon ganz, ganz viele Songs mithilfe von KI erstellt werden. KI als Werkzeug oder auch Suno und ähnliche Anbieter als Werkzeug finde ich toll, wenn man Songs sichtbar machen möchte, dem Künstler vorstellen möchte, damit er überhaupt mal eine Idee hat, wie könnte es klingen. Aber die musikalische Ausarbeitung oder die Idee, das Konzept, das sollte immer von den Kreativen kommen. Und ich glaube auch, dass der emotionale Faktor zwar durch KI-Produktion präsentiert werden kann, aber diese persönliche Anbindung an den Künstler, die ist durch KI nicht gewährleistet und ich glaube, die wird sich auch in den nächsten 5 bis 10 Jahren nicht ersetzen lassen können. Und das ist auch gut so.
Das sind doch positive Aussichten. Vielen, vielen Dank, Andreas. Dankeschön, dass du heute mein Gast warst hier bei Ilkas Welt und ich bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Vielen Dank.